Fangen wir mit dem Einfachen an. Was bin ich? Ich bin seit 18 Jahren Linux-Nutzer. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren in der Systemadministration tätig. Das mit dem Kabelziehen habe ich vor ca. 10 Jahren dran gegeben. Das mit dem Rechner irgendwo hinstellen vor ungefähr 7 Jahren. Seitdem wird virtualisiert. Seit ca. 4 Jahren arbeite ich mit agilen Software-Teams zusammen, also Entwicklungsteams. Und seit 1,5 Jahren bin ich im Applikationsmanagement beim Immobilien-Scout. Und wir haben relativ viele Teams, die dort agil ihre Software programmieren. Und das, was ich jetzt erzähle, mein großer Vorteil ist halt das, was ich täglich mache. Das heißt also, was ich jetzt erzählen werde, ist so ein bisschen das, was wir gemacht haben, wo wir gemerkt haben, wo es hakt bei Systemadministration, bei klassischer Systemadministration, was man besser machen kann. Ich bin mir allerdings auch sehr sicher, dass wir bei Weitem noch nicht da sind, wo man eigentlich hin will. Worum geht's? Das ist ein relativer Klassiker. Irgendwas ist entwickelt worden, dann trifft es auf die Realität. Das heißt, es wird irgendwo deployed. Irgendjemand legt einen Schalter um, die ersten Kunden gucken von außen drauf und alles bricht zusammen. Ist schade, weil wir haben es vorher getestet, alle Developer haben sich es angeguckt, es hat wunderbar funktioniert, es hat niemand damit gerechnet, dass es tatsächlich ein Erfolg werden kann. Das heißt, es ist alles ein bisschen unterdimensioniert gewesen. Ich möchte da jetzt eigentlich keinem die Schuld für geben, weil die Techniker, die Entwickler haben das gemacht, was sie können, sie haben was entwickelt. Sie haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Da ist vorher wahrscheinlich irgendwo ein Pflichtenheft erstellt worden. Irgendjemand hat gesagt, die Software muss so und so aussehen, muss so und so funktionieren. Und das tat sie auch, als sie fertig war. Was da wahrscheinlich fehlt, ist Kommunikation mit anderen Leuten. Ich will jetzt aber nicht nur auf Developer einprügeln. Das ist halt genau das Gleiche, bloß auf der anderen Seite. Das ist total nett, wenn man irgendwo im Wohnheim so die Etage administriert. Das ist auch total toll, wenn man in der WG den WG-Server administriert. Da gibt es halt einen, der ist verantwortlich, da gibt es halt einen, der darf alles. Hoffentlich der mit der meisten Ahnung. Aber so im Arbeitsbereich ist das eher eine Attitüde oder eine Einstellung, die nicht so toll ist. Es gibt bestimmt Umgebungen, wo das okay ist, also Banken zum Beispiel oder Versicherungen, die haben relativ strikte Anforderungen. Da dürfen nur bestimmte Leute tatsächlich alles, da darf auch nicht jeder, der Administrator ist, an alle Systeme dran. Das geht durch mehrere Stufen durch. Aber normalerweise stellen die sich auch nicht hin und sagen, ich bin root, ich darf das, sondern sagen, okay, das ist halt so, die Sicherheitsanforderungen sind hier so. Auch hier ist es wahrscheinlich nicht böse gemeint. Auch hier ist es stellenweise einfach nur Unwissen. Und auch hier ist es zum großen Teil mangelnde Kommunikation. Und darum geht es eigentlich heute auch in dem Vortrag, darum geht es auch bei dem, wie wir arbeiten. Wie gesagt, ich bin im Applikationsmanagement. 50% meiner Zeit verbringe ich damit, mit Entwicklerteams zu reden. Oder verschiedene Entwicklerteams zusammenzubringen, weil ich feststelle, Mensch, ihr arbeitet am Gleichen. Warum sollen wir es zweimal entwickeln? Einmal reicht doch. Dann lieber einmal gut. Bisschen Grundlagen. Es gibt in der Softwareentwicklung eigentlich zwei klassische Verfahren. Das eine ist der Wasserfall, das andere, naja, klassisch ist es vielleicht noch nicht. Es wird aber gerade sehr stark agile Systementwicklung. Und um den Unterschied zu erkennen, um zu erkennen, wie man von dem einen zum anderen kommt, will ich noch ein kleines bisschen auf die Grundlagen eingehen. Wasserfallmodell heißt so, weil oben irgendwas reingeworfen wird und unten irgendwann was ankommt. Wie ein Wasserfall. Also Wasser, das da oben einmal reingeworfen ist, das kriege ich nicht mehr da raus. Das kriege ich auch nicht wieder zurück, es sei denn, ich fange es unten auf und trage es wieder ganz nach oben. Das heißt, ich habe ganz oben habe ich eine Planung. Da setzt sich irgendjemand hin und sagt so, Mensch, wir möchten gerne ein neues Produkt entwickeln. Das soll so und so aussehen, das soll die und die Features haben. Wir erwarten so und so viele Kunden. Wir müssen das machen, weil... Danach gibt es eine Analyse, irgendwo zwischendrin werden Pflichtenhefte geschrieben, es werden Lastenhefte geschrieben, da setzen sich Leute relativ lange zusammen. Dann gibt es eine Designphase. Designphase heißt dann stellenweise auch, dass dort irgendjemand sitzt und die Webseite in Photoshop zusammenklickt. Das heißt, so soll es aussehen, genau so, nicht anders. Dann gehen die Entwicklerteams daran, diese Software zu erstellen. Das dauert dann auch wieder. Dann wird die Software getestet und dann kommt sie in den Einsatz. Wo treten die Fehler auf? Beziehungsweise wo kommt tatsächlich irgendwie die Administration das erste Mal mit dieser Software zusammen? Normalerweise hier. Und das ist relativ weit unten. Da ist schon relativ viel Wasser gefallen, hat das Wasser auch schon eine relativ hohe Fallgeschwindigkeit. Wenn mir hier Fehler auffallen, dann habe ich ein tatsächliches Problem, das wieder hochzubringen, weil vielleicht ist der Fehler schon in der Planung gewesen oder in der Analyse, weil man halt nicht mit so vielen Kunden gerechnet hat. Ich weiß nicht, wer das gestern auf Heise gelesen hat, dass das BSI die neue Grundschutzhandbuch-Software 5.0 abgelehnt hat. Die haben bei vierwöchigen Tests festgestellt, dass die Software 180 Fehler hat, von leichten Fehlern bis zu relativ kritischen Fehlern. So im kleinen Nebensatz versteckt war, diese Software ist 2008 in Auftrag gegeben worden. Das heißt, es ist 5 Jahre her und jetzt fallen die Fehler auf. Also die sind genau in diese Falle reingefallen. Da ist oben geplant worden, da war klar, was da sein muss. Es muss halt dieses Grundschutzhandbuch abbilden können. Das ist designt worden, das ist erstellt worden und jetzt fallen die Fehler auf. Es gibt da noch einen leicht abgeschwächten Wasserfall, kennt man ja manchmal so in angelegten Parks, so Wasserfall, der über mehrere Stufen drüber geht. Das heißt, da habe ich die Chance, in so einer Stufe ein bisschen Wasser aufzufallen, das wieder hochzukippen. Aber auch hier komme ich nur immer eine Stufe hoch. Das heißt, wenn mir im Test irgendwo Fehler auffallen, dann kann ich zu den Entwicklern hochwerfen bei der Erstellung. Wenn bei der Erstellung Fehler auffallen, wenn die Entwickler sagen, Entschuldigung, das sieht zwar total toll aus in Photoshop, aber das können wir nicht umsetzen. Dann kann man halt zwischen Erstellung und Design nochmal sprechen, wenn das Design sagt, so, das ist irgendwie bei der Analyse schon völlig schief gegangen. Aber auch da, wenn mir im Test auffällt, dass was schief fällt, bis ganz nach oben zu kommen, ist extrem schwierig. Sieht ja auch meistens so aus, kleiner Hinweis, so Fußnote. Das sind im weiteren Verlauf des Vortrags die Entwickler, das sind die Admins. Was in diesem Modell auch relativ typisch ist, ist, dass was entwickelt wird und dann wird es halt über die Mauer geworfen. Dann wird halt gesagt, okay, hier ist die Software, installiert sie, testet sie. Das ist die einzige Kommunikation, die normalerweise stattfindet. Und dann geht die Administration hin, installiert die Software auf Servern, da ist vielleicht noch ein Entwickler mit bei, der das Ganze betreut. Dann wird festgestellt, da ist was kaputt. Und dann wird es wieder zurückgeworfen. Und das Spiel kann ein bisschen hin und her gehen, bis es halt irgendwann so weit ist, dass man sagt, okay, damit können wir in Betrieb gehen. Ja, es ist einigen Leuten aufgefallen, dass das wahrscheinlich nicht die beste Art ist, Software zu entwickeln. Relativ bekannt geworden in den letzten Jahren ist Scrum. Scrum ist agile Softwareentwicklung, auch da kurz zu den Grundlagen. Irgendjemand denkt sich ein neues Produkt aus. Irgendjemand sagt, ich will, dass mein Produkt so aussieht, wie es so und so aussieht. Ich denke, so und so viele Kunden werden wir haben. Ich denke, wir werden damit so und so viel Geld machen. Das heißt, diese Phase ist in beiden Systemen gleich. Das ist hier. Was hier allerdings schon ein bisschen anders ist, ich definiere auch hier schon was, ganz am Ende. Ich sage, von dem, was ich auf dieser Seite hier haben möchte als Produkt, schneide ich was raus und sage, und ich kann mit einem minimalen Produkt schon mal online gehen. Und alles andere, was ich habe, packe ich auf dieses Produkt drauf. Weiterhin wird das Produkt hier hinten in kleine Scheiben geschnitten. Das sind dann immer so Scheiben, die man in ein paar Wochen runterprogrammieren kann. Das klingt jetzt ein bisschen, nein, runterprogrammieren ist wahrscheinlich das falsche Wort, die man in ein paar Wochen entwickeln kann. Diese kommen in ein sogenanntes Sprint-Backlog. Das heißt, da sind einzelne Tasks wie, ich hätte ganz gerne hier ein Eingabefenster. Der nächste Task oder die nächste Aufgabe ist, wenn ich in das Eingabefenster das und das eingebe, möchte ich, dass die Software dahinter das und das macht. Nächste Task könnte sein, wenn ich diese Eingabe verarbeitet habe, möchte ich, dass das in der Datenbank steht und dann ausgelesen werden kann von einem anderen Prozess. Also hier sind auch relativ viele, viele kleine Geschichten drin. Das heißt auch Stories. Und dann habe ich den spannenden Teil bei Scrum, diese Zweierschnecke hier. Nein, das ist tatsächlich Safe for Work, das wird auch überall irgendwie auf der Arbeit so gezeigt. Ich habe einmal den Sprint, die 30 Tage hier sind ein bisschen übertrieben. Normalerweise, also bei den ganzen Teams, die bei uns im Haus arbeiten, dauern die Sprints normalerweise 14 Tage. 30 Tage ist schon relativ lang. Und es gibt diesen zweiten Prozess hier oben drüber, 24 Stunden. Das heißt, ich fange einen Sprint an, indem ich sage, diese 4 Geschichten hier, die schaffe ich in den nächsten 2 Wochen. Und dann plane ich das. Und dann nehme ich diese Geschichten auseinander, ich entwickle aus jeder dieser Geschichten einzelne Tasks, die ich nacheinander abarbeiten kann. Und die arbeite ich halt in diesem Zirkel hier ab. Alle 24 Stunden stelle ich mich hin und sage, okay, das haben wir gestern gemacht, das ist uns dabei aufgefallen, hier gab es eventuell einen Fehler, da müssen wir nochmal dran, das ist falsch designt worden. Das heißt, ich habe relativ kurze Feedbackzeiten. kann sich nur noch um. Danke. Das heißt, wenn mir Fehler auffallen, dann kann ich sie eventuell relativ schnell wieder korrigieren, weil es mir nach 24 Stunden schon aufgefallen ist. Oder ich kann nach so einem kompletten Sprint, also nach 14 Tagen, sagen, okay, wir haben jetzt diese Story gemacht. Uns ist aber aufgefallen, dass das und das eventuell noch fehlerhaft ist. Das bringe ich in diesen Bereich wieder zurück und kann es dann wahrscheinlich im nächsten Sprint ausbügeln. Das heißt, ich habe jetzt Entwicklerteams, die in 14-Tage-Rhythmen arbeiten und die, wenn alles gut geht, alle 14 Tage ein Stück Software für mich haben, was fertig ist. Das heißt, ich habe hier dieses minimale Produkt, was ich irgendwann mal fertig entwickelt habe, dann wird es deployed, dann wird es irgendwie öffentlich gestellt und alle 14 Tage kommt was dazu. Ein neues Feature, neues Eingabefeld, vielleicht auch einfach nur ein neues CSS, je nachdem. Diese Teams, diese Entwicklungsteams sollten eigentlich keine reinen Entwicklungsteams sein. Diese Entwicklungsteams sollen eigentlich Teams sein, die alles können. Sprich, da sollte ein Designer mit drin sitzen und wenn es die Mannschaftsstärke zulässt, da sollte auch ein Administrator mit drin sitzen. Weil dann kann man solche Fehler schon direkt bei der Entwicklung sehen, dass das halt vielleicht irgendwie live nicht funktionieren kann oder dass es halt anders angedacht werden muss, weil Datenbank-Queries zu kompliziert sind. In der idealen Welt, in einer kleinen Firma, habe ich halt ein oder sagen wir zwei Teams. Ich habe ein paar Administratoren. Gut, die Mengenverhältnisse stimmen garantiert nicht. Wenn ich 12 Entwickler habe, habe ich keine 6 Administratoren in der Firma normalerweise. Aber ich habe in der idealen Welt genügend Administratoren, dass ich tatsächlich einen in so ein Sprint-Team reinsetzen kann. Bei zwei Sprint-Teams setze ich halt zwei da rein. Und da diese Sprint-Teams, diese Entwicklungsteams auch nicht die ganze Zeit Arbeit haben für den Administrator, können diese Leute im Rest der Zeit auch mit den anderen Administratoren zusammenarbeiten an den normalen Arbeiten, die eh gemacht werden müssen. Das hilft beiden Seiten, weil den Entwicklungsteams bewusst wird, wo die Probleme auf der Administrations-, auf der Betriebsseite liegen. Den Administratoren aber auch klar wird, wo Probleme auf der Entwicklungsseite liegen. Das heißt, warum Dinge eventuell so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Es ist eigentlich Common Sense. Wenn man mehr miteinander redet, kriegt man mehr voneinander mit. Und wenn man mehr voneinander mitbekommt, dann arbeitet man auch so, dass eigentlich beide Seiten zufrieden sein können. Hat aber relativ lange gebraucht in der Softwareentwicklung, bis das angekommen ist. Und ja, das Schlagwort dafür ist momentan DevOps. Ich versuche das jetzt zu vermeiden bei dem Vortrag hier, weil da ist noch ein bisschen mehr drin. Und eigentlich ist das hier nicht nur, da kommen wir gleich zu. Etwas größeren Firmen habe ich dann ein kleineres Problem. Wie ihr merkt, ich habe einen Entwickler rausgeschmissen pro Team. Das ist aber nicht so wahnsinnig schlimm irgendwie. Das sind also normalerweise sind agile Teams ein bisschen effizienter. Es war einfach kein Platz mehr da. Wir hatten 6 Admins, wir haben 6 Teams. Und jetzt habe ich halt in jedes Team einen Admin reingesetzt. Das ist für die Entwicklung total klasse. Das ist auch für die Admins, die in den Teams sitzen, wirklich klasse, weil sie betreuen die Software, die sie hinterher auch im Betrieb betreuen müssen, schon bei der Entwicklung. Die Teams haben immer jemanden, den sie fragen können, hey, wenn wir das und das machen, wird denn das hinterher laufen? Wird das hinterher flüssig laufen? Das ist ein kleines Problem, was jetzt hier fehlt, ist wieder Kommunikation, weil was machen die Admins? Wie kriegt man jetzt irgendwie einen gemeinsamen Satz an Regeln für die Administration hin? Weil jetzt ist jeder Admin in einem Team drin, spricht nur noch mit seinem Team. Gemeinsame Grundregeln sind so schwer aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Admins selber müssen sich tatsächlich nochmal zusammensetzen und sagen, okay, mein Team macht gerade das und das, wie wollen wir das einrichten bei uns? Das andere sagt, mein Team macht gerade das und das. Das heißt, die Admins selber haben hier keine wirkliche Mehrbelastung, müssen sich allerdings tatsächlich auch nochmal zusammensetzen, um die Kommunikation innerhalb der Administration aufrechtzuerhalten. Ist auch kein großes Problem, weil wie gesagt, die Entwicklungsteams werden nicht ständig was für die Admins haben. Also es sind vielleicht 20% der Zeit, die in Entwicklungsteams verbracht werden muss. Die restlichen 80% kann man dann wieder im normalen Administrationszirkel verbringen. Das hier ist relativ ideal, 6 Admins, 6 Teams. Und die Admins haben 70-80% ihrer Zeit noch dazu, um das zu machen, was sie normalerweise machen müssen. Also wer sowas hat, das ist total klasse. Das macht auch wirklich viel Spaß. Da lernen alle was dabei. Und wenn sie Themen ändern, kann man auch die Admins mal durch die Teams durchrotieren, damit jeder Admin mal von jedem Team was mitbekommt. Funktioniert relativ gut. Hier wird es dann ein bisschen schwierig. Das ist die Situation, die wir bei uns vorgefunden haben. Wir haben ungefähr 180 Leute in der IT und die meisten davon sind Entwickler. Das heißt, wir haben 24, 25 Teams, die entwickeln. Und als ich da angefangen habe, standen diesen 24, 25 Teams tatsächlich 6 Administratoren gegenüber. Administration heißt hier Applikationsmanagement, also Administration heißt hier, das sind die, die den Entwicklern helfen, ihre Software auf die Plattform draufzubringen. Hier ausgeschlossen ist das System Engineering. Die haben weniger mit den Entwicklern zu tun. Hier ausgeschlossen ist auch Operations. Die haben zwar mit den Entwicklern zu tun, weil sie hinterher tatsächlich den Betrieb gewährleisten, aber arbeiten momentan bei uns noch in dem Bereich nicht mit. Komme ich aber gleich nochmal zu. Hier kann ich aber schlecht irgendwie pro Team einen Admin hinstellen, weil mir wird niemand irgendwie 24 Admins gewähren, weil das ist einfach viel zu viel, das braucht auch keiner. Was wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, jeder von den Admins ist halt für mehrere Produkte zuständig. Und wenn es geht, verwandte Produkte, damit der Overhead, der Kommunikationsoverhead nicht zu viel wird. Was dabei allerdings relativ leidet, weil ich vorhin sagte, so ein Entwicklerteam kann so ein Admin mal 20% seiner Zeit beschäftigen. Bei 4 Entwicklerteams beschäftigt den Admin schon 80% seiner Zeit. Das heißt, dann habe ich nur noch 20%, in denen die Admins untereinander kommunizieren können. Das ist relativ wenig. Also da haben wir festgestellt, da leidet die Systemadministration relativ stark drunter, weil A, findet man schwer Zeiten, wo man gemeinsam was machen kann als Administratoren, und B, entwickelt so jeder seine eigenen Strategien, jeder hat so seine eigene Idee davon, wie was gemacht werden muss. Und das fällt einem hinter auf die Füße, wenn man feststellt, wir haben 3 verschiedene Teams, die alle MySQL-Datenbank-Server brauchen, und das ist alles unterschiedlich eingerichtet. Weil jeder Admin halt seine Vorstellung davon hat, wie es sauber läuft. Deswegen haben wir geguckt, welches Tool können wir dafür nutzen für uns, damit wir unsere Arbeiten organisiert kriegen. Das kommt aus der Autoindustrie, von Toyota, nennt sich Kanban. Ich wusste auch mal, was das heißt, ich habe es aber vergessen. Und viele Leute sagen, Kanban ist Scrum ohne Commitment. Das heißt, wenn ich ein Scrum-Team habe, wenn ich sage, ich habe jetzt diesen 2-wöchentlichen Entwicklungsprozess vor mir, dann committe ich mich darauf, dass ich in den 2 Wochen diese Stories, die ich mir ausgewählt habe, auch schaffe hinterher. Das heißt, wenn ich merke, ich schaffe es nicht, breche ich normalerweise so ein Sprint ab und sage, okay, lass uns nochmal von vorne anfangen. Das hat so nicht funktioniert. Kanban gibt es halt diesen 2-Wochen-Prozess nicht. Kanban ist ganz normal arbeiten von da nach da. Das heißt, ich habe hier eine To-Do-Spalte. Da hängen die ganzen Tasks drin, die ich identifiziert habe, als das muss mal gemacht werden oder das muss mal jemand machen. Wer es dann macht, kommen wir gleich noch zu. Dann ziehe ich tatsächlich einen von diesen Zetteln oder 2 von diesen Zetteln oder 3 oder mehr ins To-Do, arbeite daran. Und wenn die Tasks durch sind, bin ich fertig. Also haben wir uns auch ein bisschen gelbe Zettel geholt, haben so ein Board aufgebaut. Ja, wie gesagt, wir waren damals 6 Administratoren. Ich fühlte mich plötzlich 10 Jahre jünger, weil das sah ungefähr genauso aus. Das hätte ich hinter mir gelassen. Es ist aber nicht alles wirklich schlecht hier dran. Also der große Vorteil an diesem Board ist, es ist Transparenz. Also das heißt, jeder kann, das hängt öffentlich irgendwo rum, das hängt da in der Ecke, wo die ganzen Administratoren sitzen und arbeiten. Und jeder kann vorbeikommen und kann gucken, die haben ja auch ganz schön viel zu tun. Ist ja nicht so, als ob man die nur irgendwie dann beschäftigen könnte, wenn mal irgendwas kaputt ist. Es kann auch jedes Team, das kann man wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toll erkennen, wir haben halt die Teams bzw. die Produkte der Teams aufgeteilt und haben halt hier, Zeilen eingefügt. Also das hier ist jeweils ein Produkt. Und wir sind dann noch hingegangen und gesagt, um Know-how-Inseln zu vermeiden, setzen wir immer 2 Leute auf ein Produkt drauf. Es arbeiten vielleicht nicht immer 2 Leute an den gleichen Sachen, aber es sitzen zumindest immer 2 Leute auf einem Produkt drauf, damit 2 Leute ein bisschen Ahnung davon haben, was da passiert. Weil sonst kann ja keiner in Urlaub fahren oder auch nur krank werden. Wenn man mal durchguckt, das sind jetzt nicht ganz 24, da sind auch ein paar tote Produkte bei, da sind ein paar Teams bei, die ein bisschen anders arbeiten. Aber das ist ganz schön viel. Das sind alles einzelne Tasks und jeder von diesen Zetteln dauert so zwischen 20 Minuten und 6 Stunden Mehr sollte man nicht draufschreiben. Wenn man so einen Zettel schreibt, man sollte sich eigentlich sicher sein, dass man den vor der Mittagspause oder nach der Mittagspause schafft. Also sollten schon keine Zettel sein, wo ich sage, da brauche ich einen ganzen Tag für. Zwingt mich, meine Aufgaben ein bisschen runterzubrechen. Zweite positive hier drauf, tatsächlich, ich kann Tasks identifizieren, ich kann Tasks so klein machen, dass ich sie schaffe. Und nicht, dass ich irgendwie sage, ich fange da jetzt mal mit an und stelle nach 3 Tagen fest, oh, das war ja doch größer als gedacht. Und man redet vor allem auch drüber. Das hier ist das Backlog. Das heißt, da hängen unter anderem noch 1, 2 von diesen Produkten drin, wo gerade nichts passiert. Also hier passiert irgendwann mal was, da hängt schon ein Zettel dran. Das sind Sachen, die sind noch nicht sortiert, es ist noch nicht ganz klar, wann das mal dringend wird. Was wir damals nicht gemerkt haben, ist, wir haben hier oben noch ein zweites Backlog aufgebaut, nämlich neue Themen. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, bloß das ist halt in noch weiterer Zukunft, was da mal gemacht werden muss. Entschuldigung. Und wer sich mit Agile schon mal ein bisschen beschäftigt hat, es gibt auch sowas wie Impediments. Das heißt, ich sage, ich kann diesen Task machen, ich will ihn jetzt machen und stelle fest, so, ich kann ihn gar nicht machen, weil bei DBA hat gerade keiner Zeit frei. Das heißt, ich kriege die Datenbank da gerade nicht dran. Dieser Task ist jetzt erstmal, wird auf Eis gelegt, bis da jemand Zeit hat. Das nennt sich Impediments. Ja, wir hatten eine Impediment-Doing-Spalte. Das sind also die Impediments, die gerade abgearbeitet wurden. Also das sind alle Tasks, wo jemand sagte, da können wir jetzt nicht dran weiterarbeiten, da müssen wir noch andere Leute für holen. Das war so der erste Versuch. Das Schöne an Agile ist, man setzt sich halt hinterher zusammen, wenn man es mal eine Zeit lang gemacht hat. Also eigentlich sollte man es relativ regelmäßig machen. Wenn man damit anfängt, nimmt man mal relativ große Schritte. Man arbeitet erstmal mit den Tools, die man hat. Man arbeitet erstmal so, wie man arbeiten möchte. Und dann, genau wie beim Sport, setzt man sich zusammen und sagt so, jetzt haben wir 2 Tore reingekriegt. Eigentlich wollten wir welche schießen. Mit welcher Strategie schaffen wir es denn, effizienter zu arbeiten? Oder mehr Tore zu schießen, wenn ich im Sport bleibe? Wir haben festgestellt, wenn wir die Teams auf uns zukommen lassen und alle Zettel von den Teams entgegennehmen, also wenn ein Team sagt, wir müssten mal das haben, 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 dann kommen wir auf so eine Wand, die wir gerade gesehen haben. Deswegen war eine unserer Ideen, machen wir es da andersrum, wir gehen auf die Teams zu, wir klappern die Teams ab, wir gucken mal morgens bei denen ins Daily rein, also in dieses 24-stündliche Treffen rein und versuchen Tasks zu identifizieren, die unsere Arbeit in nächster Zeit betreffen. Das heißt, dann können wir besser planen. Es kommt nichts plötzlich von außen rein, was jetzt unbedingt sofort gemacht werden muss. Also man kann schon sehen, okay, da kommt in 2, 3 Wochen was. Jetzt habe ich Müll erzählt. Und die Teams kommunizieren auch bei uns rein. Genau, doch nicht. Und die Teams kommunizieren auch bei uns rein und sagen, okay, wir machen übrigens, wir fangen ein neues Produkt an. Wir bräuchten da mal Consulting. Wir wollen jetzt von MySQL auf MongoDB gehen. Da haben wir zwar Ahnung von, wie wir es programmieren können, aber eventuell so Betrieb sicherstellen müsst ihr ja hinterher. Aber auch da wurde dann gesagt, das liegt in der Zukunft, das könnt ihr mal planen, steckt das mal bei euch ins Backlog rein. Wir haben ein paar Iterationen von diesem Backlog gemacht, was wir gerade gesehen haben. Da fehlen mir leider die Bilder. Das ist schon eine, die dann, ich glaube, so 2 bis 3 Stellen weiter war. Weil das Zweite, was wir festgestellt haben, irgendwie, wir haben auch längere Sachen. Wir haben Sachen, die tatsächlich mit Teams zusammen gemacht werden müssen, über einen Sprint von unserem Team hinweg. Zum Beispiel klassischer Live-Gang. Also wenn ich dieses minimale Produkt fertig habe und dieses minimale Produkt irgendwo live nehmen möchte. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt zwar keine Sprints in dem Sinne, also wir haben keinen festen Zeitrahmen dafür, sondern wir haben einen festen Arbeitsrahmen dafür. Also das und das muss halt geschehen, damit diese Story abgeschlossen ist. Und wir machen jetzt selber Stories. Da waren wir auch schon 8 Leute. Das heißt, wir haben gesagt, wenn jemals 2 Leute an der Story arbeiten, dann sind 6 Leute in so einer Story drin. Wir haben immer noch 2 Leute übrig, die sich um den Rest kümmern können. Und man ist auch, wenn man in einer Story drin ist, nicht 100% seiner Zeit gefordert. Das obere ist so ein bisschen was Spezielles, weil wir auch festgestellt haben, naja, wir haben ja auch eigene Interessen. Weil wir arbeiten an der Automatisierung der Plattformen, wir arbeiten daran, dass wir das Deployment automatisieren und an vielen anderen Sachen. Das muss ja auch irgendwann mal gemacht werden. Und das kann man auch nicht alles auf diese kleinen Tasks runterbrechen. Zweite Änderung, wir haben diese Spalten hier personalisiert. Also man sieht hier gar keine Produkte mehr. Also es ist nichts mehr wirklich produktbezogen, außer hier oben halt die Stories. Das heißt, wir haben hier die Spalten personalisiert. den Vorteil, jeder sagt, okay, das steht an, das kann ich, da weiß ich, wie es geht, ich lege mir diesen Zettel mal rein, hat den ganz großen Nachteil, viele Leute nahmen das dann so als persönliches Backlog und wenn man da nicht aufräumt, das ist noch ein relativ sauberes Board, da hingen stellenweise in ein, zwei Spalten durch Zettel übereinander, also da hatte keiner, das war nicht mehr transparent, da hatte keiner mehr einen Überblick, was da eigentlich an Tasks alles drin hing. Impediments haben wir abgeschafft. Also ja, es gab noch welche. Natürlich muss ich immer auf irgendjemanden warten. Hier hängt gerade keins. Die haben wir dann normalerweise mit roten Magneten markiert, damit jeder auf Anhieb sehen konnte, okay, die Story oder der Task ist blockiert. Und sich fragen konnte, ich habe gerade Zeit, kann ich dazu beihelfen, diesen Task wieder freizubekommen? Und das hier oben waren tatsächlich Produktionsblocker. Also das sind so Sachen, unsere Plattform steht gerade. Oder wenn wir jetzt nichts machen, steht sie halt in 2 Tagen. Also die richtig wichtigen Sachen, die gemacht werden müssen. Von der Priorität haben wir auch gesagt, wir gehen von da nach da. Das heißt, das Wichtigste sind oben die Blocker. Da arbeiten im Ernstfall alle dran, bis das weg ist. Dann kommen die Stories. Und erst wenn ich hier im Doing keinen Task mehr habe oder hier irgendwas habe, wo ich weiß, das ist blockiert, dann habe ich hier unten Zeit für. Das sind so die kleinen Privattasks, wo ich sage, so, ich müsste mal irgendwie Logfile-Rotation aufräumen oder mal das Apache-Config-File ein bisschen schöner machen, so dass nicht so viel Müll drin steht, sondern nur das drinsteht, was relevant ist. Stimmt, wir hatten da auch einen Scrum Master, also jemanden, der tatsächlich das Team so ein bisschen von außen beobachtet, überwacht, irgendwie dafür sorgt, dass man sich hinterher mal zusammensetzt und über Probleme redet, und der hat auch seine eigene Spalte bekommen. Aber wie gesagt, man ist damit nicht fertig. Haben uns nochmal zusammengesetzt, also es kann auch nicht alles sein, also irgendwie ein paar Sachen fehlen noch. Das ist unser momentanes Board. Es hat sich nicht wahnsinnig viel geändert, wir haben hier oben die Blocker. Wir haben hier einen Ronin, Ronin ist derjenige, der das Telefon hat. Das heißt, da sitzt einer, der hat die ganze Zeit ein Telefon bei, achtet auf eine bestimmte Mailbox. Das heißt, jeder, der was von uns will, ruft erstmal dort an. Und der kümmert sich darum, entweder den Task direkt zu lösen oder das zu verteilen, irgendwo ein Ticket einzustellen. Und wir sagen, da haben wir schon eine Story zu, die kommt in 3 Wochen dran. 3 Stories, davon 2, unser momentanes Board hat 4 Stories, wir sind mittlerweile noch ein paar mehr Leute geworden. Eine, die uns betrifft und die anderen beiden, die aus der Entwicklung kommen. Und was wir hier unten aufgegeben haben, ist die Personifizierung, weil wir festgestellt haben, naja, es gibt halt Leute, die hängen sich einen Task nach dem anderen da rein, kommen aber nie dazu, die abzuarbeiten. Das hilft ja auch nichts. Weil dann vergammeln die, niemand guckt in der Spalte nach, die nicht ihm gehört, also wo er sagt, so, da habe ich keine Verantwortung für, steht ja nicht mein Name vor. Beziehungsweise wir nehmen die Namen mal weg und wir fangen an, Zettel von hier nach da aufzuhängen. Das heißt, wenn ich einen neuen Zettel dranhänge, hier ist zwar relativ viel Platz auf dem Board frei, einen neuen Zettel muss ich hier hinhängen. Und wenn ich hier unten keinen Zettel mehr hinhängen kann, dann stellen wir uns gemeinsam vor das Board, lesen uns diese Zettel vor und überlegen, ob welche von diesen Zetteln noch relevant sind. Von den Zetteln würden, glaube ich, bei so einem Review normalerweise 50% wegfallen. Weil da hängt man mal einen Task hin, müsste man mal machen und man stellt nach 4 Wochen fest, so, nö. Also hat keinerlei Relevanz für uns, wäre zwar nice to have, muss aber gerade keiner machen, Zettel kann weg. Wenn es mal wieder brennt oder wenn es wirklich brennt, dann kommt der Zettel ja auch wieder. Und das hier ist relativ wichtig. Ich gehe nochmal zu dem Board zurück. Das ist die To-Do-Spalte. 6 Leute. Ich zähle jetzt nicht nach, aber es sind mehr als 6 Zettel. Das heißt, jeder von den Admins hat gesagt, ich arbeite gerade an 3 Tasks gleichzeitig. Funktioniert nicht, weil ich kann immer nur an einem Task arbeiten. Es sei denn, ich lasse mich gerne ablenken oder ich habe irgendwie einen Weg gefunden, wo ich halt alle 20 Minuten den Task wechsle und hinterher mit allen 3 fertig bin. Aber normalerweise funktioniert das überhaupt nicht. Also haben wir gesagt, na gut, Priorisierung geht ja immer noch von dort nach dort. Das heißt, eigentlich sollen wir an den Stories arbeiten. Und deswegen hängt hier dieser Work-in-Progress-Zettel, WIP 2. Das heißt, hier dürfen nie mehr als 2 Zettel drin hängen. Momentan hängt da gar keiner drin. Ist mittlerweile auch ein relativ häufiger Zustand, dass gar kein Zettel drin hängen, weil alle Leute hier oben beschäftigt sind. Wenn hier 2 Zettel drin hängen und ich will einen eigenen, den ich für dringend empfinde, da reinhängen, dann bin ich gezwungen, zu einem von den Leuten zu gehen, die gerade am Zettel arbeiten und sagen, kann ich dir helfen? Das hilft auch ungemein dabei, Wissen zu verbreitern. Weil ich weiß ja nicht, woran der gerade arbeitet. Oder der arbeitet vielleicht gerade an Sachen, die ich überhaupt, von denen ich gar keine Ahnung habe. Aber eventuell kann ich ja was zusteuern. Und auch wenn ich nichts zusteuern kann, wenn ich mich mit ihm zusammen da dran setze, lerne ich zumindest was. Und kann diesen Task eventuell hinterher selber machen. Das war die gleiche Idee bei dem, wir nehmen die Namen hier weg. Jeder Zettel, der hier geschrieben wird, hat einen Namen drauf. Und der Name auf dem Zettel drauf heißt nur, derjenige hat ihn reingehängt. Und wenn ich mir den Task ziehen will, weil ich meine, ich kann diesen Task, kann ich diese Person fragen und ihn interviewen, was hast du denn dabei gemeint? Was wolltest du da genau machen? Kann ich dir dabei helfen oder kann ich dir den Task abnehmen, weil ich habe gerade Zeit und das sieht interessant aus. Was uns auch immens geholfen hat, und hier wieder ein Entwicklerteam, unser Admin-Team. Ich weiß nicht, wie das in kleineren Organisationen funktioniert. Bei uns hat sich das relativ gut herausgestellt, den Entwicklern mehr Macht zu geben. Also wir haben schon immer Entwicklern, denen wir vertraut haben, Produktionsaccounts gegeben. Das heißt, die durften sich tatsächlich auf den Produktionsmaschinen einloggen. Sie hätten auch sehr viel ändern dürfen auf den Produktionsmaschinen. Wir haben keine kompletten Root-Accounts, wir haben ein relativ geringes Sudo-Regelset, weil wir das meiste über Automatisierung machen. Und wofür ich Root brauche, sollte ich eigentlich über Automatisierung lösen können. Deswegen dürfen Sie da nicht wahnsinnig viel machen. Aber wir haben es schon immer gemacht, dass wir Entwicklern gesagt haben, hier ist ein Produktionsaccount, wenn ihr in Logfiles reingucken müsst oder wenn ihr gucken müsst, ob eure Datenbank gerade Last macht, könnt ihr machen. Jeder braucht zwei Fürsprecher. Also jeder Entwickler, der zwei Leute findet, die schon einen Produktionsaccount haben und wo die beiden sagen, ja klar, dem vertrauen wir, bekommt halt auch so einen Account. Das ist das eine. Das zweite ist, wir leihen uns gerade Entwickler für 2 Monate aus. Das heißt, wir holen den Entwickler ins Administrationsteam rein, geben ihm alle Rechte, die Administration hat. Das sind ein paar mehr als diese reinen Produktionsaccounts. Er darf bei uns irgendwie in den Bug-Tracker reingucken, er darf bei uns in die Ticket-Queue reingucken. Er darf ein bisschen mehr, als er vorher durfte. Und wir nehmen ihn 2 Monate mit. Das heißt, es ist normalerweise, wie sich es rausgestellt hat, so die ersten zwei, drei Wochen ist es so ein, ja, er lässt sich erklären, was wir machen, warum wir es machen. So nach 3 Wochen sieht man das erste Mal so, warum macht ihr es eigentlich so? Also wir in der Entwicklung machen sowas genau anders. Kann man das mal testen. Nach 4 Wochen merkt man, okay, der kann solche Tasks oder solche Stories auch alleine leiten. Und zwar auf unserer Seite, also von der Administrationsseite aus. Und nach 2 Monaten schicken wir ihn wieder zurück. Er ist jetzt eigentlich halb blau, halb rot. Aber das heißt, wir haben jetzt im Team jemanden sitzen, der genau weiß, was unsere Anforderungen sind. Der genau weiß, wie wir arbeiten, der genau weiß, warum wir so arbeiten. Und der relativ viele Sachen vorbereiten kann. Weil was man hier nicht sehen kann, ist unser eigentliches Backlog. Das haben wir jetzt versteckt auf dem Board hier. Unser eigentliches Backlog ist gerade in Jira drin, damit halt jeder ein Ticket einstellen kann, Stories einstellen kann. Das kann man hier nicht sehen, das ist nicht klein. Also von den Stories hier oben haben wir wahrscheinlich momentan noch 35, 40 im Backlog. Das heißt, das ist also Arbeit fürs nächste halbe Jahr garantiert. Das heißt, mit der Situation können wir Entwickler schon dazu bringen, dass sie zumindest bis in die Test-Stage rein, also bis in die QA-Stage rein, ihren Kram selber machen können. Also Datenbanken selber aufsetzen können, die ganze Konfiguration selber machen können. Wir haben auch ein relativ einfaches Konfigurationssystem, da habe ich letztes Jahr einen Vortrag zu gehalten. Und dann halt mit einem wirklich fast fertigen Produkt kommen und sagen, jetzt, das ist das, wo wir sagen, da wollen wir nochmal drauf gucken, jetzt muss es in die Produktionsstage rein und wir gucken uns das an, habt ihr es in der QA-Stage gemacht, also wie habt ihr es dort gemacht? Das hilft uns massiv viel Arbeit wegzunehmen. Dadurch werden diese Stories, die wir haben, nämlich plötzlich keine 2-Wochen-Stories mehr, sondern es sind so 2 Tage ungefähr. Den Entwicklungsteams hilft es auf der anderen Seite weiter, weil wir kein Impediment für sie sind. Weil sie nicht sagen müssen, wir würden den Sprint ja ganz gerne fertigstellen, es geht bloß nicht, wir warten aufs Applikationsmanagement oder wir warten auf die Administratoren. Und es hilft beiden Seiten. Also wir haben von den Entwicklern so viel gelernt, wie man Prozesse besser gestalten kann, wo wir gar nicht dran gedacht haben, dass man es tatsächlich anders machen könnte, als wir es machen. Also auch da profitieren wirklich beide Seiten von. Im Endeffekt profitiert die ganze Firma davon, weil halt alle sehr, sehr viel mehr über alle anderen wissen. Operations habe ich jetzt den ganzen Talk eigentlich ausgelassen. Unsere Ops-Leute haben auch so ein Kanban-Board. Da hängen auch Tasks dran. Wir haben auch noch keine Stories. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie man irgendwie, ob man dieses Wissen auch verbreitern kann, ob sowas funktioniert, wie wir machen mal einen Austausch mit anderen Teams, damit andere Teams auch mal mitbekommen, was heißt Betrieb. Was sie nicht mitbekommen müssen, ist, was heißt, nachts um zwei rausgeklingelt zu werden. Das macht das normale Ops-Team dann weiter. Da sind wir noch nicht ganz sicher. Aber ja, ich kann natürlich auch als Ops-Team, das ist als Beispiel, das ist das Ops-Team von Spotify. Die haben halt auch so ein Kram an Bord. Geht wahrscheinlich. Unsere System Engineers machen es mittlerweile auch. Das heißt, die arbeiten auch nur noch storygetrieben. Sie haben noch ein Ticketing-System, weil auf ein paar Sachen müssen sie halt schnell antworten, wenn irgendwo ein DNS-Ausfall ist oder was auch immer. Das kann man nicht sagen, okay, das ist eine Story, die machen wir in zwei Wochen dann mal oder in drei Wochen. Und das ist was, was sofort gemacht werden muss. Aber das, was längerfristig geplant werden muss, wird auch über so ein Board abgebildet, wird über Stories abgebildet. Und was sie auch machen, ist, sie holen sich für solche Stories, wenn sie feststellen, da wäre jetzt ein Entwickler total schön, wenn wir den dabei hätten, weil wir wissen auch nicht genau, was die Entwicklung da haben will. Oder wir brauchen jemanden aus dem Application Management dazu. Leihen sie sich halt auch Leute für diese Stories aus anderen Teams aus. Da wären wir fast gelandet. Man muss sich relativ sicher sein, wann man fertig ist mit irgendwelchen Tasks. Und man muss auch irgendwie aufhören, sowas als Metrik zu sehen, dieses, ich habe es übrigens geschafft in den letzten zwei Wochen, wir haben 20 Tasks durchgekriegt und das schaffen wir jetzt jede zwei Wochen, immer 20 Tasks, demnächst mal 25 Tasks. Hier gilt zum großen Teil auch, ist es fertig, wenn es fertig ist, also lieber Qualität abliefern als irgendwie was hinhudeln. Ja, und nicht da verfallen sie es so, naja, ich bin fast fertig. Ich fange mal was Neues an. Weil das interessiert mich gerade mehr und dann hängt wieder was in diesem fast fertig hier. Natürlich, man kriegt mehr fast getan. Aber das ist so ein ganz getan wäre relativ nett. Das war's eigentlich. Ich hoffe, es sind noch ein paar Fragen da. Eine Sache so zum Fazit noch. Das Ganze ist tatsächlich eigentlich mehr Kultur als Technologie. Das heißt, es ist wirklich... Also ganz, ganz unten steht, redet miteinander. Redet mit euren Entwicklerteams. Sagt euren Entwicklerteams, sie sollen euch fragen, wenn irgendwas ist. Arbeitet nicht aneinander vorbei, weil ihr arbeitet im Endeffekt am gleichen Produkt. Irgendwann soll hinten was Geiles rauskommen, was funktioniert. Das ist für viele Firmen ein relativ großer Wechsel in der Firmenkultur. Es lohnt sich aber, das zu versuchen. Also wir sind gerade auch an der Grenze angekommen, unsere IT arbeitet komplett so. Da ist, glaube ich, niemand mehr, der sagen würde, so, nee, ich will zum alten Modell zurück. Aber sobald ich eine Schicht höher gucke, da, wo die Produkte irgendwie ersonnen werden, da, wo die Budgets für Produkte ausgewürfelt werden, da hängen wir gerade, weil eigentlich will man die ganze Firma so haben. Weil da stützt dann doch relativ stark aneinander. Dort wird erstmal geplant für ein halbes Jahr und dann trifft man auf ein agiles Team. Das funktioniert so auch nicht, weil ich muss eventuell als Team auch sagen können, hey, in eurem Produkt ist ein Fehler drin. Da müssen wir auch nochmal dran. Und das funktioniert so leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen darf. Wer mehr da Interesse daran hat, es gibt Ende Mai, das ist direkt nach dem Linux-Tag, die DevOps Days in Berlin. 27. 28. Mai. Kostet leider Geld. Das ist nicht so schön wie hier, dass es relativ günstig ist. Aber wer von seiner Firma dahin geschickt werden kann, wird bestimmt interessant. Fragen? Die Frage war, ob wir alles an einem Standort betreiben, ob das Team an einem Standort sitzt. Ja, sitzen wir. Also das ist tatsächlich ein relativ großes Gebäude, wo die ganze Firma auch drin sitzt. Also wir haben sehr, sehr kurze Wege. Das geht aber auch über mehrere Standorte. Ich kenne das von anderen Firmen. Da muss man halt diese Boards etwas anders machen. Dann kann man nicht sagen, ich habe dieses Board, wo ich Zettel dran klebe, sondern dann muss ich halt ein Tool nutzen wie Jira oder Trello, was diese Boards abbilden kann, wie man hinter dieses Spotify-Board auch gesehen hat. Ja, ich würde trotzdem, ja, gibt es, also wie gesagt, für solche Boards gibt es halt Software, kann man hier sehen, ich weiß nicht, ob das was Selbstgeschriebenes ist, anscheinend nicht. Es gibt halt Trello, was ein kostenlos zu nutzendes Tool ist, was ein Board abbilden kann. Ich empfehle allerdings tatsächlich, wenn man an einem Standort ist, sowas hier. Es ist einfach greifbarer. Ich muss nicht auf den Zettel drauf gucken. Wenn ich jetzt wissen möchte, woran das Admin-Team gerade arbeitet und ob meine Story als Entwickler irgendwie gerade drankommt, kann ich mich hier hinstellen. Und wenn ich sehe, das hängt da irgendwo, sehen kann, das hängt da irgendwo ganz hinten, dann kann ich sofort jemanden fragen. Ich kann natürlich auch auf dem Computerboard nachgucken und eine Mail schicken. Das ist direkter. Wie gesagt, Kommunikation ist hier tatsächlich der Schlüsselpunkt. Also ich würde erstmal mit sowas anfangen. Wenn man an einem Standort ist. Es gibt mittlerweile Erweiterungen für Jira, wo man auf diese kleinen Dinger hier QR-Codes drauf macht. Davor hängt eine Kamera. Und die Kamera macht alle 5 Minuten ein Bild. Und wenn die Kamera, und dahinter hängt halt eine Software, wenn die Software merkt, dieser Zettel ist von da nach da gewandert, wird es im Jira geändert und wandert auch im Jira von da nach da. Firma ist IT Agile, müsste man mal nachsuchen irgendwie. Das gibt es für Jira und für, habe ich vergessen, noch eine andere Software. Aber natürlich. Telefon, Mail, was auch immer, Videokonferenzen.
Ich habe noch eine Frage zu. Sie sagten, Sie haben viel automatisiert und haben vorhin auch noch gesagt, Sie hatten letztes Jahr einen Vortrag über Konfigurationsmanagement gegeben. Was wird denn
was selbst geschrieben ist. Dieses nicht hier erfunden Syndrom irgendwie. Nein, wir haben damals was gesucht, was Abhängigkeiten zwischen Services und Rechnern abbilden kann. Da gab es noch nichts. Puppet konnte das noch nicht, das kann es langsam. Chef gab es damals noch nicht. Und CF Engine wollte keiner nutzen. Deswegen haben wir uns bei uns zusammengesetzt und gesagt, wir schreiben das selber.
Wenn Sie jetzt heute die Entscheidung treffen müssen, oder
was? Weiß ich nicht. Also, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich wieder fürs Gleiche, weil wir halt Konfiguration sieht bei uns so aus, dass ich tatsächlich ein ganz normales Unix-Verzeichnis vor mir habe, ganz normalen Unix-Verzeichnisbaum vor mir habe und die Dateien irgendwo reinschreiben kann und da Variablen dran setzen kann. Das macht es relativ einfach, anderen Leuten zu erklären, wie kann ich das machen. Ist einfacher als Puppet.
Können Sie nochmal wiederholen, Trello war das, die von der Software her
dann? Also Trello ist das eine, dann. Hier steht leankit-kanban.com. Ich denke mal, das wird auch eine Software sein, die das kann. Das wird Spotify nicht selber geschrieben haben. Jira ist von der Firma, die auch dieses berühmt-berüchtigte Confluence-Wiki gebaut haben. Genau. Aber es gibt ein paar mehr von. Aber wenn man es mal austesten möchte, ist, glaube ich, Trello ganz nett, weil Trello wird irgendwo gehostet und man kann es halt einfach kostenlos testen. Es wird immer kostenlos bleiben. Es kann halt bloß nicht wahnsinnig viel. Aber zum Mal beginnen ist das total toll. Was noch viel toller ist, ist gelbe Zettel kaufen und irgendwie. Einwand war gerade, Jira selbst macht es nicht, da gibt es ein Plugin für. Ja, man kann aber auch ohne dieses Plugin in Jira sowas versuchen abzubilden. Man fehlen dann halt ein paar automatisierte Möglichkeiten. Das ist das, was er gerade sagte. Die Frage war, ob die Entwickler, die wir uns ausleihen, die wir zurückschicken nach 2 Monaten, ob die ihre Rechte behalten? Ja, natürlich. Also theoretisch dürften sie sowas dann komplett selber live nehmen. Praktisch sagen wir, bitte nicht machen, da lass uns nochmal drüber reden, das möchten wir zusammen begutachten. Da müssen wir auch vorher mit unserem Operations-Team sprechen, weil es geht bei uns nichts live, ohne dass Operations drüber geguckt hat, ohne dass Operations gesagt hat, mit dem Handbuch können wir arbeiten. Und Fragen stellen konnte. Aber ja, sie behalten ihre Rechte, das heißt, so, das richtige Ziel wäre eigentlich, dass irgendwann mal sehr, sehr viele Leute bei uns Produktionsrechte haben. Wie gesagt, es sind eingeschränkte Accounts, niemand hat Root bei uns. Also ein paar ausgewählte Leute haben Root, aber das wird im täglichen Betrieb eigentlich nicht benötigt. Wenn wir irgendwas als Root machen müssen, heißt es, unsere Automation ist kaputt. Dann muss ich es da fixen. Deswegen können Sie die Rechte auch behalten. Sie können was kaputt machen, das wissen Sie auch alle. Und Sie wissen auch, dass Sie angerufen werden nachts, wenn Sie was kaputt gemacht haben. Aber ist bis jetzt noch nicht geschehen. Also ich glaube nicht, dass bis jetzt jemand angerufen worden ist von denen. Okay, die Frage ist, ein Jira-Zettel oder ein Eintrag in Jira, was das repräsentiert. Ich finde es schade, dass es über Tools geredet wird, weil es eigentlich ein Mindset ist, aber okay. Es sind 2 unterschiedliche Stufen. Also der Anfang ist eine Story im Jira. Das heißt, das ist relativ ausführlich, was will ich haben, was soll hinten mal rauskommen. Und aus dieser Story werden dann Tasks rausgeneriert. Also wir haben die Stories im Jira, wir haben die Ansprechpartner im Jira, die Akzeptanzkriterien, also wann sagt das Entwicklerteam, hey, die Story ist fertig, die nehmen wir so ab. Das steht alles in dieser Story drin. Und wir generieren, also wir, Application Management generieren daraus gelbe Zettel, wenn wir so eine Story ziehen. Unser System Engineering Team machen alles in Jira. Die haben jetzt auch so einen Thermodrucker gekauft, mit dem sie die Tickets aus Jira ausdrucken können. Kann man machen. Frage ist, wie wir mit fixen Terminen umgehen. Relativ schlecht. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also wenn es richtig dringend ist, unser Backlog ist sortiert. Unser Backlog kommt von Leuten, die ihre Produkte drin haben wollen. Wir sagen den Leuten, die ihre Produkte drin haben wollen, die Reihenfolge bestimmt bitte ihr. Das interessiert uns nicht. Jetzt aber jemand kommt und sagt, wir haben da wirklich einen fixen Termin. Dann brechen wir es auch schon mal. Hier oben die Story zum Beispiel, die passiert ganz woanders. System Development Board stimmt nicht, das war SE. Das war eine Story, die ist von System Engineering reingebracht worden. Wir haben unsere Load Balancer ausgetauscht und da mussten halt zwei von Application Management mitarbeiten, um halt die ganzen Produkte umzuziehen. Und da ist dann gesagt worden, okay, das hat jetzt einfach Priorität vor allem anderen. Da muss dann irgendjemand, der genügend Macht oder genügend Sagen in der Organisation hat, hingehen und sagen, okay, ich will jetzt, dass das sofort geschieht. Aber eigentlich so richtig fixe, wir versuchen es früh genug mitzubekommen und dann haben wir kein Problem mit fixen Terminen. Nein. Wir haben gesagt, wenn wir priorisieren müssen, machen wir first in, first out. Wenn ihr was anderes haben wollt, kümmert euch selber drum.
Gibt es irgendwie Erfahrungswerte von euch, was so ein gesundes Verhältnis ist zwischen Entwickleranzahl und Administratorenanzahl?
Die Frage war, ob es Empfehlungen gibt für die Anzahl Entwickler gegen Anzahl Administratoren. Wir sind momentan 8 zu 160, 8 zu 150, das reicht meistens aus. Es gibt Phasen, wo man sagt, so, wir könnten jetzt nochmal 10 Leute gebrauchen. Das ist mit einer der Gründe, warum wir das machen, dass wir halt viel von dem Wissen, was wir haben, in die Entwicklung mit reintragen. Damit halt die Tasks, die bei uns hinterher landen, kleiner werden, damit wir auch ein bisschen mehr Zeit wieder haben, unsere Sachen, die wir brauchen, für den Betrieb weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, wir haben da, wenn wir jetzt mehr wären, hätten wir einen massiv erweiterten Kommunikationsoverhead in unserem Team schon. Also ich denke mal, also wir sind ungefähr da, wo wir sein wollen. Aber da gibt es, glaube ich, keine Faustregel für. Das hängt auch von der Firma ab und von der Menge ab, die da produziert wird. Ich bin seit 1,5 Jahren da und das ist das Board. Und das ist das Board, was auch schon bei meinem Vorstellungsgespräch da war. Dieser Zettel, der hing, ich glaube, 6 Monate da. Also das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre. So, das war der Stand, ein bisschen mehr, das war der Stand im Juni 2011 und das Board haben wir so seit Januar ungefähr. Also haut ungefähr hin, 1,5 Jahre. Ja, die Frage ist, weil ich es gerade auch ein paar Mal erwähnt habe, dass wir Ops haben, dass wir System Engineering haben, dass wir Applikationsmanagement haben, wo sie sich abgrenzen. Vom Wissen her. Bei mir zum Beispiel Netzwerkwissen habe ich so ein bisschen angelesen, aber wenn es um richtig große Netzwerke geht, habe ich da keine Ahnung von. Operations ist halt, die haben relativ viel geringes Wissen, weil es nicht negativ gemeint sein, die haben relativ viel Arbeitswissen von sehr, sehr vielen Sachen, aber das Tiefergehende fehlt dann. Aber das müssen sie auch in dem Moment nicht haben, weil sie halt tatsächlich dafür sorgen müssen, dass der Betrieb wieder läuft. Und da kann man ein bisschen einfacher strukturieren. Und Application Management bei uns eigentlich dazu, wie gesagt, dazu da, es ist zum größten Teil ein Kommunikationsarbeitsplatz. Ich mache 50% Consulting. Ich mache eigentlich nur 50% technische Arbeit, 50% mache ich Consulting mit anderen Teams. Das sind so grob die Abgrenzungen, warum wir es noch haben. Die Grenzen versuchen wir auch zu durchdringen. Wir halt überlegen halt gerade, ob wir nicht sagen, wir tauschen zwischen den Teams auch mal aus, damit die Teams, die Admin-Teams untereinander auch wissen, was die anderen Admin-Teams machen, weil das weiß nämlich auch keiner so richtig genau. Gut, dann wollen wir dem Nächsten auch mal irgendwie eine Chance geben, seinen Vortrag noch vorzubereiten. Danke. Jo, bin noch ein bisschen hier.